Ja, heute wollen wir das Thema, was geht im Rennsport, besprechen. Und eingeladen habe ich mir den Onno. Und wir kennen uns seit Ewigkeiten aus dem Internet, nur nicht unter dem Namen. Und wenn wir uns heute etwas verhaspeln mit den Namen, es liegt daran, dass wir uns als 42er und TP1024 kennen und nicht als Frank und Onno. Hallo.
Hallo.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin furchtbar neidisch auf dich. Du warst letztes Wochenende in Berlin bei der Formel E und ich bin noch viel, viel neidischer auf dich, weil du selbst Rennen gefahren bist. Und zwar eine ganze Menge. Erzähl doch einfach mal.
Eine ganze Menge, ja, gezählt habe ich sie nicht. Grob zusammengefasst. Wie das so jedes Kind macht, habe ich bis 6 Jahre Fußball gespielt. Dann wurde mir gesagt, ich bin zu schlecht für die F-Jugend. Und mein Vater hatte ein kleines Flugzeug auf einem Flugplatz. Da wurde auch Kartslalom gefahren. Das hat er immer gesehen. Und hat mich dann gefragt, ob ich mich dafür interessiere. Hab ich getan. Damit haben wir angefangen. Kartslalom ist mit Go-Karts 5 PS um Hütchen fahren, möglichst wenig davon umschmeißen, das möglichst schnell. Dafür kriegt man dann Punkte. Das artete dann aber bald darin aus, dass wir uns ein eigenes Kart besorgt haben, dann auf richtigen Kart-Rennstrecken gefahren sind.
Wie das halt so läuft, ne?
Genau, meine ersten Rennen gefahren bin ich mit 9, dann schon mit, ja, wie gesagt, mit eigenem Kart und auch schon unter der Startnummer, unter der ich am Internet unterwegs bin, die 42.
Ich wollte schon fragen, die
Die.
Startnummer, kam die von Douglas Adams?
Das, um kurz auszuholen, ich hab in dem Moment, in dem ich mich entscheiden musste für eine Startnummer, somit. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 8. War ich gerade dabei, das Buch zu lesen, war aber noch nicht an der Stelle, wo die Zahl
Ah,
genannt wird. Mein
okay.
Vater hat als fieser, subversiver Spoiler, den ich natürlich nicht verstanden habe, mir dann einfach diese Nummer gegeben.
Böse. Ja,
Ja.
ich wollte schon fragen, weil irgendwie 42 ist ja bekannt und die Frage ist dann halt immer, kommt's daher? Aber weil du sagst 42er, okay, das klingt nach einer Startnummer. Und dann ist halt die Frage, kommt der Name von der Startnummer oder kommt sie von Douglas Adams oder kommt die Startnummer von Douglas Adams?
Also den Internetnamen habe ich dann übernommen irgendwann fürs Kartfahrerforum, weil man
Ah,
die
das kann.
Startnummer natürlich kannte. Habe ich mir irgendwie mit 12 einen eigenen Account machen dürfen. Kartfahrerforum.
Jo.
Das mittlerweile wie jedes Forum für nichts mehr gut ist, aber wir schweifen ab. Ja, das mit den Rennen gehen dann so weiter, wie gesagt. Die Leistung der Karts steigert sich, mit dem man fährt, so mit dem Alter und der Erfahrung. Zuletzt waren wir dann nicht mehr bei 9 PS auf 120 Kilo, sondern bei knapp 36 PS auf 175 Kilo oder
Das ist dann schon ganz
36.
ordentlich.
Ja, das ist immer ein bisschen relativ zu sehen, weil die haben kein Getriebe. Das heißt, man hat quasi wie beim Fahrrad einen Single Speed.
Ja, jo.
Das heißt, die Leistung muss möglichst breit verteilt sein, quer übers Drehzahlband. Das geht so von bei 5000 Umdrehungen muss laut Reglement die Kupplung greifen. Das ist dann aber auch so ein bisschen Ansichtssache, weil je später, desto besser. Und bei 13.000, bis vor kurzem, bis vor 2 Jahren, bei 13.000 Schluss, dann hat der größte Motorhersteller gemerkt, so, unsere schlechten Plastikmotoren, die gehen bei 13 kaputt, benutzen wir unsere Lobbyarbeit, dass wir 12 fahren nur noch. Und seitdem sind es nur noch 5.000 bis 12.000 Umdrehungen maximal, aber da kann man sicher auch was dran machen. Also es ist nicht so, dass sich alle dran halten, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir selbst hatten da zeitweise auch so unsere Methoden, um dann noch konkurrenzfähig zu sein. Naja, nun ja, seit ich das Abitur gemacht habe vor 2 Jahren, ist das ein bisschen weniger geworden mit dem Selbstrennenfahren, weil ich nicht mehr bei meinem Vater wohne. Er selbst, die Finanzen spielen nicht mehr so mit bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ein sehr teures Hobby.
Ja,
Das.
naja, noch nicht gesagt, aber ich denke, da werden wir definitiv noch zu sprechen kommen. Wenn nicht heute, dann irgendwann später.
Ja, das. Man muss schon gut investieren und die Kosten nehmen auch nie ein Ende, weil man ja immer wieder, es geht immer was kaputt. Verschleißteile sind viele dran. So ein
Ja.
Satz Reifen hält ungefähr 2 Stunden. Ja, wie gesagt, seit 2 Jahren fahre ich nicht mehr unbedingt selbst, aber bis dahin habe ich viele Rennen gefahren, viel Erfahrung gesammelt. Auch mit diesen Politikdingen, über die wir uns auch auf Twitter schon viel unterhalten
Ja.
haben. Das heißt, wie schafft man es im Kartsport wirklich nach oben zu kommen?
Ja, und das hat nicht immer nur was mit ja, Erfahrung und eigentlichen Rennen zu tun.
Mit Erfahrung schon, aber Geld kauft halt Erfahrung. Das
Ja.
ist das Ding, weil, na, weiß ich nicht, normal verdienender mittelständischer Vater kann seinen Sohn nicht jedes Wochenende mit dem Kart an die Kartbahn bringen. Wenn dein Vater Ex-Formel-1-Fahrer ist und ein Privatjet hat, dann kann er das. Und dann fährst du jedes Wochenende und kannst ständig trainieren. Das heißt, Geld ist Erfahrung. Ja.
Ja, na, aus dem gleichen Grund werden ja in der Formel 1 auch zumindest einiges wird in letzter Zeit begrenzt. Also so 15.000 Kilometer Tests pro Saison und mehr nicht. Und so eine Späßchen.
Ja, genau. Solche Begrenzungen gibt es im Kartsport halt überhaupt nicht. Also Budgetbegrenzung gar nicht im Prinzip.
Ui, okay, das war mir nicht bewusst, aber das erklärt sehr vieles, ja.
Also da kann ich eine Geschichte erzählen. Ich bin 2008 die ADAC Kart Masters gefahren. Die ADAC Formel Masters kennt man vielleicht. ADAC Kart Masters sind so...
Die machen doch bis hoch zur Formel 3, ne?
Ich weiß nicht, auf welchem Niveau die Formel Masters sind, aber die Kart Masters sind, ganz normale Kartklassen eben, aber halt so auf deutschem... Also die Kartbahn ist überall in Deutschland, das heißt deutsche Meisterschaft im Prinzip... Ist so eine Stufe unter der deutschen Kartmeisterschaft, die offizielle vom DMSB. Nun denn, wir waren auf dem Rennen in Oschersleben und im Qualifying hat der Favorit, der letzten Endes auch deutscher Meister geworden ist, einen Motor gesprengt. Das heißt, Pleuel gerissen, nachdem er schon die Bestzeit hatte. Und es war ihm völlig egal. Er konnte das Ding komplett wegschmeißen, aber sie hatten noch 4 Motoren mit oder so. Das heißt, einfach innerhalb von 20 Minuten 9 drauf gemacht, das ging. Wäre uns der Motor kaputt gegangen, wir wären nach Hause gefahren.
Jo.
So ist das Leben.
Das macht halt einen großen Unterschied. Und die Technik von den Motoren, ist die reglementiert? Oder?
Ja, natürlich. Also das im Prinzip schon. Interessanterweise ist es da so, dass die Kostenschlacht bei den Motoren, bei den Markenpokalen noch schlimmer ist als bei denen mit offenen. Also es gibt einerseits Markenpokale, wo nur ein einziger Motor zugelassen ist von einem Hersteller. Es gibt andererseits aber auch Serien, wo es ein technisches Reglement gibt. Da steht dann zum Beispiel drin, wie bei uns, 4 Ventile maximal, 250 Kubik bis 13.000 Umdrehungen. Die und die Materialien, die habe ich gar nicht unbedingt im Kopf. Gussalu im Wesentlichen und dann halt Titan und Stahl für Innereien.
Eigentlich alles Technik, die mal für Flugzeuge entwickelt wurde.
Einer der größten Hersteller von, das habe ich gar nicht erzählt, ich bin quasi ein Exot gewesen, immer in meiner ganzen Karriere, weil wir immer Viertaktmotoren gefahren sind. Jo. Im Wesentlichen besteht der Kartsport auf bis hin zu Weltmeisterschaften von ganz unten angefangen nur aus Zweitaktmotoren. Es gibt quasi keine Viertakter normalerweise.
Weil die sind ja auch viel kompakter und eigentlich leistungsstärker im Allgemeinen. Also wenn man die Größe hat nur.
Das mittlerweile ist es halt auch nicht mehr so, weil Karts allein durch die ganze Sicherheitstechnik auch schon so schwer geworden sind, dass es nicht mehr viel Unterschied macht, ob dein Motor 12 oder 16 Kilo wiegt.
Jo.
Das ist nicht mehr so schlimm, aber wie gesagt, der Kartsport ist sehr, sehr resistent gegenüber technischen Entwicklungen. Egal, das würde ich in den Rahmen
sprengen. Und das ohne billiger zu werden.
Und das ohne billiger zu werden, ganz eindeutig.
Das erinnert mich an die Raumfahrt.
Ja. Bei den Markenpokalen fängt es dann so an, dass es Spezialisten für die Motoren gibt, die das Recht haben, diese zu verplompen. Das heißt, die kaufen sich dann 20 Motoren und selektieren quasi aus den Produktionsabweichungen die besten Teile aus. Das heißt, sie nehmen den größten Kolben und den größten Zylinder, den sie kriegen können, innerhalb der Abweichungen, die so vom Hersteller produziert werden und so weiter und so fort, bis hin zu den besten Auslässen, die sie ja selbst nicht polieren dürfen, aber dann nehmen sie den Zylinder mit dem besten Auslass, der gerade noch so in der Toleranz ist, und den daraus entstehenden Motor verkaufen sie dann zu horrenden Summen, oder meistens verkaufen sie gar nicht, sondern vermieten sie pro Rennwochenende für ungefähr 3- bis 4-stellige Summen für ein Wochenende.
Ja, klar, weil alle haben das gleiche Material, alle dürfen nur dieses Zeug benutzen, und dann sind halt die mit einem leichten Vorteil auch die am schnellsten sind.
Allerdings. Ja, und dann eben noch so Sachen wie viele Reifensätze kann man zum Testen benutzen. Wir haben unsere Setups am Samstagstraining immer auf den alten Rennreifen vom Wochenende, also vom Rennwochenende, letzten Rennwochenende gemacht. Das war meistens anderthalb Monate her oder einen Monat. Andere Leute haben am Samstag schon 2 neue Reifensätze gefahren. Deren Setup war natürlich entsprechend genauer auf die Streckenbedingungen. Naja, trotzdem waren wir nicht ganz unerfolgreich, schätze ich. Also für unsere Verhältnisse bin ich ganz zufrieden, so im Nachhinein.
Wir haben uns ja eigentlich, die Tatsache, dass wir uns hier jetzt über Rennsport unterhalten, fing ja irgendwann mal mit Formel 1 an.
Ich denke schon, ja.
Irgendwann in irgendeinem Chat, mit Sicherheit. Und Formel 1, haben wir viel diskutiert, aber in letzter Zeit bin ich ja mehr zur Formel 3 ausgewichen.
Ja,
einfach weil es die interessanteren Rennen hat.
Deutlich, ja, das stimmt.
Also, ich meine, ist ja auch klar, 35 Autos machen ein besseres Rennen als 20 Autos.
Das auf jeden Fall.
Eine schon an sich. Und ja, man hat halt nicht viel Taktik in der Formel 3. Mhm. Man fährt 35 Minuten höchstens und wer am Ende vorne ist, hat gewonnen.
Ja, in dem Sinne ist ein Formel 3-Rennen im Prinzip ein Kartrennen mit erweiterten Mitteln. Also bei der Formel 1 bin ich mittlerweile nach jedem Rennen wieder enttäuscht. Also dieses Wochenende kann ich sagen, dass die Formel E und die Formel 1 sich nichts genommen haben, was die Spannung anging. Es war quasi identisch.
Ja.
Abgesehen von der Safety-Car-Phase in Monaco dann, aber.
Ja. Ja, und die Safety-Car-Phase kam ja nun von Max Verstappen, der von der Formel 3 gerade jetzt in dieser Saison gewechselt ist. Mhm. Und der hat ja letztes Jahr eine ziemlich gute Saison abgeliefert, weil der war ja Kartfahrer das Jahr davor noch. Also der fährt jetzt seine zweite Saison überhaupt erst mit Rennautos. Ist schon faszinierend gewesen.
Ja, wobei ich mir einige von seinen Weltmeisterschaftsläufen im Kartsport angeguckt habe und da sticht er nicht wirklich heraus. Also das Besondere ist wirklich nur sein Alter. Man hätte wahrscheinlich von den 15 Leuten, die vorne mit auf seinem Niveau waren im Kartsport, jeden anderen nehmen können und er hätte mit den Mitteln dieselbe Karriere hingelegt.
Ja, wahrscheinlich.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber
ja, na klar, aber mit dem Namen hat man sofort die Verbindung ja, es ist kaum vermeidlich letzten Endes. Und man sieht es ja auch. Also die Namen, die man in der Formel 3 so sieht, sind alle zusammen sehr, sehr bekannt. Nicht alle, aber viele.
Viele, ja. Zumindest die, die man öfter hört, das ist immer so. Weil über diejenigen, es werden immer nur die Namen in Medien gesagt, mit denen der durchschnittliche Leser was anfangen kann.
Ja.
Das heißt, über die Leute, die seit 3 Jahren Formel 3 fahren und immer vorne mit dabei waren, aber nicht weiterkommen, berichtet niemand. Aber sobald Mick Schumacher in der Formel 4 ist, Schumacher,
ja, klar,
berichten alle über ihn, obwohl
über
vorher
bis dahin. Über Rosenquist, der beste Vizemeister der Formel 3 irgendwie in den letzten Jahren ist.
Den Namen hat noch nie jemand gehört, nee.
Ja.
Aber bis Schumacher Formel 4 gefahren ist, wusste niemand, dass die Formel 4 existiert. Also,
ja. Ja, dann so ein Giovinazzi oder wie auch immer, der ist ein Italiener, irgendwie schwierig gerade auszusprechen.
Ja.
Ist jetzt auch weit von den Namen, hat sonst auch noch keiner gehört. Mhm. Auf der anderen Seite, Kwiat, der jetzt in der Formel 1 fährt, war vor 2 Jahren auch in der Formel 3, noch nicht mal in der Meisterschaft, er ist praktisch außerhalb der Wertung gefahren. War damals auch für mich neu. Gar nicht mal schlecht, wie er dann angefangen hat. Ja, Kart haben wir gehabt. Du hast das Formel-3-Rennen angeschaut. Das Formel-E-Rennen angeschaut.
Ja, Formel-E.
Und eigentlich hatte ich das gar nicht so sehr begeistert. Aber ein anderes, das hast du zumindest ziemlich interessant gefunden. Sag mal was.
Es handelt sich dabei um die Formula E School Series. Das sind Bausätze, die an Schulen, ich weiß nicht, ob sie wirklich diese Informationen, die ich gefunden habe, sind widersprüchlich. Also einerseits wurde der Bausatz entwickelt von großen Firmen, andererseits sollen es wohl Teams von Schulen sein, die dann, also Schüler, die das Ganze zusammenbauen zwischen 11 und 16 Jahren. Sehen aus wie Seifenkisten, ja, mit Fahrradrädern im Prinzip.
Fahrradrädern von Michelin.
Haben Elektroantrieb. Ja, es sind wahrscheinlich keine Fahrradräder, sondern
ja,
speziell
klar,
für den Bausatz irgendwie Kleinserienreifen. Ich weiß nicht genau. Ich habe es mir von Weitem gesehen. Von den Fahreigenschaften her eigentlich völlig unspektakulär. Das heißt, die haben eine Höchstgeschwindigkeit von, glaube ich, 40 km/h. Das fand der Streckensprecher jetzt für ein Alter von 11 bis 16 Jahren für Schüler beeindruckend. Mich als Kartfahrer hat das überhaupt nicht beeindruckt.
Was fahrt ihr so? Oder was seid ihr gefahren in dem Alter?
Also, mal angefangen, das erste Kart, das ich hatte, da war ich 8. Das war ein Bambini-Kart, das heißt, es hat kleinere Abmessungen, kleinere Reifen, weniger Spurbreite, weniger Radstand, mit einem Honda 5,5 PS Motor. Und das hat schon 60 oder 70 gefahren, je nach Strecke und Übersetzung. Zuletzt jetzt ist mein aktueller persönlicher Geschwindigkeitsrekord mit dem aktuellen Kart sind, glaube ich, 135 km/h in gerader Linie. Auf einer Strecke mit extrem langer Gerade.
Das ist schon ordentlich. Ich glaube, mit einem zweiten irgendwie so mit Windschatten und so wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, ne?
Ja, das, auf der Strecke richtet sich ja schon nach Windrichtung. Also ob man Gegenwind oder Rückenwind auf der Geraden hat, merkt man. Und aber bei den Geschwindigkeiten gerät die Technik langsam an ihre Grenzen. Also die Bremsen kommen dann schon an ihre Temperaturlimits, die zumindest, wenn man dann bremst, bei der Geschwindigkeit nicht, aber wenn man dann wieder langsam werden muss.
Ja.
Das ist dann das Problem. Und man muss so lange Übersetzungen fahren, dass die Fliehkraftkupplung das Kart kaum noch aus den Kurven rauskriegt. Also, dass der Motor dann durch die sehr lange Übersetzung das Kart fast nicht mehr beschleunigen kann aus Kurven raus und das sehr die Kupplung belastet, die dann nicht besonders alt wird.
Ja.
Naja.
Ja, die Leute, die irgendwie von Kart in Formel 3 wechseln, die sagen auch alle, verdammt nochmal, hier kann man plötzlich richtig bremsen. Also das drückt einen wohl so richtig ordentlich in den Sicherheitsgurt, dass einem die Tränen aus den Augen kommen.
Ja,
also
Ja, im Kartsport ist das Problem einfach, dass man einfach ein sehr kleines Fahrzeug hat, das aber für die Größe relativ schwer ist. Also man kann nicht wirklich gut bremsen, weil einfach die Bremsmaterialien A begrenzt sind, also Keramikbremsen und sowas gibt es einfach nicht, das ist alles Stahl. Andererseits hat man auch sehr kleine Reifen. Das heißt, man kann nicht besonders doll auf die Bremse treten, dann stehen einfach die Reifen.
Und dann hast du eckig Reifen.
Keine Verzögerung mehr.
Ja.
Wie gesagt, wir waren ja gerade bei der Formula E School. Die sind dann auf dieser 2,5 Kilometer langen und für Autos ausgelegten Strecke, auch in der Breite für Autos ausgelegten Strecke, ihr Rennen gefahren über ein paar Runden. Die haben dann so ungefähr 5 Minuten pro Runde gebraucht, glaube ich. Die Formula E hat 1,20 gebraucht, 1,25. Aber die sind halt die ganze Zeit nebeneinander gefahren, weil sie exakt gleich schnell waren. Das war so das Interessante daran. Und es kam dann wirklich darauf an, wer einen halben Meter die Linie besser trifft, gewinnt dann einen halben Meter auf der Geraden. Da hat man dann gesehen, wie wichtig das Fahren wirklich ist. Das war anfangs ein bisschen albern, dazu zu gucken, aber man hat gesehen, dass die Jungs daran Spaß hatten. Leider sind nur Jungs gefahren.
Oh, ja, schade.
Ja,
in der Formel 3 fährt Tatjana Calderon mit. Eine.
Das stimmt, ja. Aber auch relativ Mittelfeld im Moment, oder?
Ja.
Habe ich zumindest letztes
Jahr gesehen. Ja, also Ende letzte Saison ist sie regelmäßig in die Punkte gekommen, aber ansonsten eher Mittelfeld bis ziemlich weit hinten. Leider.
Naja. Ja, ist schade drum. Frauen im Motorsport ist immer ein anderes Thema, zu dem kann ich mich nicht so gut äußern. Ich kann eigentlich keinen Grund erkennen aus dem Kartsport heraus, warum keine Frauen fahren, weil die sind da mindestens genauso schnell wie wir Typen. Haben teilweise den Vorteil, dass sie einfach kleiner und leichter sind als wir. Was im Kartsport ein wirklich großer Vorteil ist, weil wenn du 20 cm kleiner bist, hast du wesentlich weniger Luftwiderstand.
Yeah.
Das ist sehr praktisch. Und du kannst den Sitz weiter nach vorne machen, was für den Schwerpunkt des Karts sehr gut ist.
Okay.
Und fahren können sie mindestens genauso gut wie wir. Also ich bin schon oft, ich scheue mich nicht, das zu sagen, oft auch fahrerisch von Frauen und Mädchen nass gemacht geworden. Naja, ich weiß nicht, warum sie aus dem Kartsport dann nicht weiterkommen. Ich verstehe es auch nicht so richtig. Naja.
Wie viele gibt es da im Kartsport?
Das ist länderabhängig. Ich würde so schätzen, es sind schon 20% oder so oder ein bisschen mehr.
Also ungefähr. Keine totalen Exoten, bei weitem nicht.
Nein. Also es ist abhängig davon, wo man gerade ist und vom Alter auch. Also es sortiert sich nach oben hin dann sehr aus. Also in den Bambini-Klassen, den kleinen Klassen, sind es ein Drittel vielleicht. Und dann nach oben hin, wenn man dann so 15, 16, 17 guckt, sind es vielleicht noch 15% oder so oder ein bisschen weniger. Ungefähr die Richtung. Es wird dann einfach vom Alter her weniger. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich habe mich noch nie mit Mädchen und Frauen unterhalten, wirklich darüber. Man unterhält sich dann so über den Sport an sich, wenn man denselben Sport macht, aber man unterhält sich nicht darüber, ob jetzt jemand eine Frau ist oder nicht. Also das ist einem eigentlich dem Moment relativ egal, gegen wen man verliert oder gewinnt.
Ja, da funktioniert die Gleichberechtigung und wegen der Gleichberechtigung diskutiert man nicht, wieso es nicht klappt. Schon komisch.
Ja, subversiv existiert natürlich schon. Also schon nicht. Also die Benachteiligung ist schon noch da. Also es fällt dann auf, dass es manchmal immer, es ist immer was Besonderes, wenn eine Frau irgendwo gewinnt. Das wird immer noch besonders erwähnt.
Ja.
Also es wird dann
ja, klar.
Wert darauf gelegt, dass jetzt eine Frau gewonnen
hat. Ja, letztes Jahr hat Tatjana Calderon einmal einen 5. Platz, glaube ich, gemacht. Und da gab es sofort Applaus von allen. Ich meine, 5. Platz ist, ich meine, für sie ist es sehr gut, aber naja, es ist vielleicht etwas euphorischer gewesen, als das bei allen anderen Fahrern mit einem 5. Platz jemals gewesen wäre.
Genau. Man hört dann aber auch die Sprüche so, wenn Frauen dann einen Unfall bauen, dann liegt es daran, dass sie Frauen sind. Weil
ja,
man dann die aus einer Strecke hört.
Also, ja, gut, ich sag mal, als wenn Max Verstappen einen Unfall baut, dann liegt das ja auch daran, dass er zu jung ist. Ne?
Nee, bei uns Kartfahrern liegt das daran, dass er Holländer ist. Das ist auch noch ein anderer
Geschichte. Ach so, ja, also okay.
Die haben einen sehr speziellen Fahrstil, der sich so eingebürgert hat. Ich bin lange Jahre Rennen in Holland gefahren oder in den Benelux-Ländern in der Benelux-Serie. Da wird noch mit ganz anderen Bandagen gekämpft als bei uns Weicheiern hier drüben.
Also. Ah ja, okay, das sind die, bei uns, also ich spiele ja Go und bei uns sind das dann die Koreaner.
Ja, es wird nicht, die fahren nicht unbedingt schneller, aber die lernen anders. Die lernen erst das Kämpfen und dann das Schnellfahren.
Ja, sag ich, das heißt, ja, sag ich, hast, ja, das ist genau das, was auch die Koreaner machen.
Genau, du hörst, man trifft dann öfter, gerade so im mittleren, in Junior-Bereichen, trifft man viele Fahrer aus den Ländern, die zwar nicht unbedingt überdurchschnittlich schnell sind, aber sich unfassbar gut verteidigen können. Das heißt, die stehen dir im Weg rum die ganze Zeit und du kommst nicht vorbei. Das können die echt gut.
Ja, naja, wenn man...
Prioritäten.
Ja, genau.
Und es funktioniert. Also,
ja, klar, du hast...
Niederländer sind sehr erfolgreich im Kartsport auch.
Ja, es ist aber bei jedem Sport so. Es gibt immer verschiedene Dinge, die man trainieren kann, auch beim Go. Ne? Du kannst... Beim Go, genau, gibt es ja Leute, die können Eröffnungen, wo ich immer nur staune, wie man sich den ganzen Scheiß merken kann. Und haben dann einen entsprechenden Vorteil. Und andere, naja, die halt nicht, ne? Die können es dann halt durch Kämpfen machen. Und wieder andere, die haben halt eine gute Übersicht übers Brett und je nachdem dann halt, ne?
Genau. Ja, es sind einfach auch die Prioritäten in der Ausbildung von Fahrern, so, was man zuerst lernt, wo man anfängt, von wo man nach wo arbeitet. Weil kein Sechsjähriger kann alles auf einmal lernen, deswegen muss man irgendwo anfangen. Naja, wir schweifen immer vom Thema ab, das ist schlimm mit uns.
Ja, das ist aber völlig egal. Na gut. Ich mache den Blog, ich darf bestimmen, worüber gesprochen wird.
Okay, gut. Ich habe ja vorher gesagt, sobald ich irgendwie vom Thema abkomme, soll man mich, wenn es stört, sollst du mich darauf hinweisen.
Nein, das Dumme ist, es geht mir ja ganz genauso. Von daher kann ich da keine Kritik üben. Ja, das wäre unfair.
Laber-Podcast, schlimm. Ja, dann war im Vorprogramm der Formula E noch die Formula Student E. Unter anderem ein Team von meiner Ex-Uni, an der ich ein halbes Jahr war, aus Karlsruhe, vom Karlsruher Institut für Technologie. Oder wie der unfassbar inkompetente KIT, wie der unfassbar inkompetente Streckensprecher zwischendurch sagte, TIK.
Ach ja.
Technisches Institut Karlsruhe. Ja, der war ein bisschen, der hat auch Ailton Senna gesagt. Also, es war anstrengend mit ihm.
Okay.
Er hat dann auch irgendwie die Namen von Jean-Éric Vergne und Jules Bianchi zu Jules Vergne zusammengefasst, zwischendurch versehentlich. Wahlweise für einen der beiden, also immer so. Die hießen dann beide gleich, wenn über einen von beiden geredet wurde. Also es war anstrengend.
Okay, naja gut, auf der anderen Seite Formel E kriegt man ja schon im deutschen Fernsehen gar nicht mit. Es ist ja, also das ist...
Zumindest nicht im Umsonstfernsehen.
Ja, also Lizenzvergabe von der FIA in Deutschland ist ja eine Katastrophe. Generell, also mal ganz generell gesprochen.
Es liegt aber, glaube ich, auch einfach an der Nachfrage, weil... Kein Sender ist bereit, das zu bezahlen in Deutschland, weil man einfach keine Nachfrage hat, hat keine Quote damit und es refinanziert sich für die Sender, glaube ich, einfach nicht.
Ja.
Weil es guckt sich auch niemand im Fernsehen die Formel E an, außer vielleicht dir und mir. Aber wir beide sind nicht der Markt, den RTL oder das ZDF gerne hätte.
Ja, aber die Lizenzen werden vergeben ans Privatfernsehen und das Privatfernsehen sagt dann, ja, aber ihr dürft das jetzt nicht im Internet streamen. Und so ziemlich im ganzen Rest der Welt kann man Formel E im Internet als Stream kriegen, direkt von den Veranstaltern. Nur in Deutschland halt nicht.
Ja, das ist anstrengend. Ja. Ich finde es gut, dass die Formel 3, dass man da überall rankommt. Also auch aus
Deutschland. Ja, das ist sehr genial.
An die Livestreams. Das ist immer gut für langweilige Samstage und Sonntage. Nun ja, jedenfalls diese Formula E-Student, das fand ich dann schon irgendwie, die durften kein richtiges Rennen fahren, die sind dann eine Demonstrationsfahrt gefahren, in deren Lauf dann irgendwie auch 2 von 5 Autos verschwunden sind und nicht angekommen sind. Einer der Fahrer von einer Uni, den kannte ich sogar noch aus dem Kartsport, das war der einzige mit einem bunt lackierten Helm, da hat man erkannt. Diese bunt lackierten Helme fangen schon im Kartsport an, da ist das schon sehr beliebt, also einen richtigen Kartfahrer mit zu viel Geld erkennt man an seinem Helm.
Okay.
Ja, das sind dann die Vögel, die bezahlen lieber 250 Euro dafür, ihren Helm lackieren zu lassen und sparen die dann beim Nackenschutz wieder ein. Das heißt, die fahren dann keine Nackenstütze, einfach nur den bloßen Helm, aber der sieht dann wenigstens gut aus.
Okay, ja gut, Sicherheit beim Kartsport, ja. Da müssen wir uns überhaupt mal drüber unterhalten, weil...
Das ist gar nicht so schlecht mittlerweile.
Also ich muss sagen, wenn ich das sehe, da bekomme ich so ein bisschen das kalte Grausen bei den Geschwindigkeiten.
Naja, letzten Endes, also ich habe mich schon öfter beim Fahrradfahren verletzt als beim Kartfahren.
Okay.
Das liegt ganz einfach daran, dass sich beim Kartfahren permanent, zumindest im Rennbetrieb, ist sich permanent jeder des Risikos bewusst und nimmt Rücksicht aufeinander, zumindest in einem gewissen Rahmen.
Ja.
Keiner wird unvorsichtig oder absichtlich, vorsätzlich jemanden in Gefahr bringen. Allerdings, viele Sicherheitsvorkehrungen sind nicht obligatorisch, sondern eher freiwillig. Das heißt, solche Dinge wie eine Rippenschutzweste, also quasi noch eine Weste aus wahlweise Schaumstoff oder auch, ich habe Glasfaser und innen gefütterte Glasfaser quasi zwischen Sitz und Rippen, die Stöße abfängt, sodass man sich nicht so schnell die Rippen bricht bei Quereinschlägen. Das ist nicht vorgeschrieben, zumindest nicht in Deutschland. Eine Nackenstütze wahlweise aus Schaumstoff, die mit dem Helm abschließt, oder ein so ein Hans, also HNS-ähnliches System aus Kohlefaser.
Ja, kennt man ja von der Formel 1 seit einigen Jahren.
Ja, es ist nur so ähnlich. Also es ist so ein ähnliches System, aber ohne Riemen zum Helm. Das heißt, es liegt nur lose auf der Schulter auf. Manchmal ist es noch mit einem Gurt um die Brust auf der Schulter fixiert. Das hat denselben Effekt quasi, dass man den Nacken nicht überdehnen kann, sondern der Helm vorher daran anstößt. Das ist auch nicht vorgeschrieben. Bis zum gewissen Alter ist eine Schaumstoff-Nackenstütze mindestens vorgeschrieben und ein Sitz, der über den Helm geht. Das ist aber durch nur in den Bambini-Klassen vorgeschrieben, also bis 10 oder 11 Jahre. Und ab 11 oder 12 Jahren können sie quasi mit 27 PS auf 145 Kilo ohne Nackenschutz und ohne Rippenschutz rumfahren. Und das ist dann schon richtig gefährlich, weil die sind sehr leicht, haben zwar weniger Leistung, aber wesentlich weniger Gewicht. Das heißt, die kommen auf ähnliche Rundenzeiten wie wir, höhere Kurvengeschwindigkeiten, weniger Endgeschwindigkeit. Das finde ich teilweise echt unverantwortlich, was Väter oder was Eltern und Teams da irgendwie rumfahren lassen auf Strecken. Und da passiert auch entsprechend viel. Also zumindest bei größeren Serien hat man dann schnell mal, zwar jetzt keine schweren Verletzungen, aber schon mal irgendwie Rippenprellungen und solche Geschichten.
Was nicht unbedingt sein müsste, wenn die Leute die entsprechende Sicherheitsausrüstung hätten.
Setzen würden, weil an so einem Wochenende bei der deutschen Kartmeisterschaft gibt man so viel Geld aus, da kann man auch noch das bisschen dann investieren. Also so ein Rippenschutzweste kostet so viel wie ein Satz Reifen, der 2 Stunden hält. Hält dafür aber jahrelang. Könnte man machen, aber es ist irgendwie außer Mode. Naja, wie gesagt. Manche Leute machen es, manche nicht.
Und diejenigen, die... Ja, der Punkt ist halt, wenn ich mir die Formel 1 oder Formel 3 Autos angucke, da finde ich es ja immer schon bedenklich, dass der Kopf halt frei liegt im Vergleich zu anderen Rennautos. Und wenn man sich dann einen Kart anschaut, es liegt alles frei, ja.
Die Beine sehen so aus, genau, als wären sie rudimentär geschützt, aber dieses Frontnummernschild ist aus 3 mm starkem Plastik. Also wenn irgendwas kaputt geht, dann das und immer zuerst. Also am meisten gefährdet sind wirklich irgendwie die Füße bei Frontaleinschlägen, weil vor den Füßen auch nicht wirklich Schutz ist. Mittlerweile mehr als früher, also dieser Plastik-Frontspoiler ist vorne dran, der mit Sollbruchstellen versehen ist, dass er bei Kollision mit anderen Fahrern abfällt und man dann an die Box fahren muss, sich einen neuen holen und da ich Zeit verliere.
Ach so, dafür, aha, okay, es ist nicht irgendwie eine Knautschzone oder was in der Richtung, es ist einfach bloß zum, so, du genau. musst jetzt
mal. Das ist quasi, dafür, also es hat auch ein bisschen Knautschzoneneffekt, aber es hält nicht viel aus. Also man kriegt den sehr schnell kaputt und davon habe ich auch schon einige durch. Also. Und der ist, aber das, was den wirklichen Schutz ausmacht, ist der Bügel, an dem dieses Plastikding dann befestigt ist. Der ist aus, muss aus Stahl sein, darf nicht aus Aluminium sein. Es ist ein hohles, ich glaube 20 mm oder 15 mm Stahlrohr. In so einer U- oder eckigen Form vorne, das auf den Rahmen geschraubt wird noch.
Ich denke, das Wichtigste daran ist vor allen Dingen, dass der die Räder schützt. Weil,
das tut er nicht wirklich.
Der Rad, knickt dann ab. Rad, naja, aber ich meine, zumindest kannst du nicht mit einem Rad aufs andere Rad drauffahren von jemand anderem, sodass dann das
Auto der optische aufsteigt. Effekt täuscht. Also, wenn man das aus der, man sieht es am besten aus der Perspektive des Fahrers. Die Vorderräder sind nicht wirklich abgeschlossen von diesem Frontspoiler, sondern sie stehen noch wirklich derzeit 3 Zentimeter über oder so. Und auch dieser Heckauffahrschutz, den Cars mittlerweile haben, der sieht sehr ähnlich aus wie bei der Formel E oder den Indycars, muss nicht zwingend genauso breit sein wie die Hinterachse, also wie die Räder. Das heißt, es bleibt noch ein bisschen.
Also kann es dann doch passieren.
Es passiert wesentlich seltener mittlerweile. Was aber zugenommen hat durch Front- und Heckspoiler ist, dass sich gegenseitig schieben. Also sich buchstäblich um die Strecke schieben quasi. Das heißt, mittlerweile ist es quasi ein Vollkontaktsport, so Richtung NASCAR geworden. Das war nicht so, bevor diese Dinge eingeführt wurden. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Weil wenn dieser Puffer da ist, dann nutzen die Fahrer ihn natürlich auch, weil alles, was da ist, wird irgendwie zum eigenen Vorteil verwendet.
Ja klar, ist ein Sport. solange wie man nicht bestraft wird, dann macht man es.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die einzige Strafe ist dann wirklich, wenn dieser Frontspoiler mal abfällt oder so schwer beschädigt ist, dass er auf dem Boden schleift und dann nicht mehr wirklich fest ist, muss man an die Box kommen und sich einen neuen holen. Das ist dann die berühmte Spiegelei-Flagge für einen technischen Defekt. Das ist dann ärgerlich. Allerdings, da gibt es auch Methoden, den so zu befestigen, dass er bleibt, wo er ist. Also Löcher reinbohren und mit Kabelbindern befestigen, sodass die Sollbruchstellen quasi ausgehebelt sind. Haben wir auch schon gesehen und bei Heckspoilern auch schon gemacht. Wir hatten eine Zeit lang das Problem, dass der Heckspoiler nicht wirklich gehalten hat und den haben wir dann auch so festgemacht. Ich sage immer Spoiler, obwohl es eigentlich nur Stoßstangen sind im Wesentlichen, weil aerodynamische Effekte gibt es am Kart so gut wie gar nicht.
Also keine aerodynamischen Effekte. Das sieht auch nicht wirklich so aus.
Also es gibt den Luftwiderstand natürlich. Bei Kartfahrern sieht man auch oft, dass sie sich auf den Geraden quasi den Helm aufs Lenkrad legen.
Ja, das habe ich auch schon gesehen,
Man sieht nicht mehr, wo man hinfährt, aber man ist ein bisschen schneller. Ja. Ob das eine gute Kombination ist oder nicht, ist dem Betrachter überlassen, aber man ist schneller und sieht nicht mehr, wo man hinfährt. Dafür kann man sehr genau sein Display betrachten, den Bordcomputer.
Ja. Okay, die meisten zu ihrer Ehrenrettung machen das, wenn überhaupt, nur sehr kurz.
Die Geraden sind auch nicht besonders lang, also es. Und auch nur, wenn es wirklich geradeaus geht. Also in Kurvenfahrt kann man das nicht machen. Allein schon wegen der Lenkgeometrie. Man braucht eigentlich sämtlich verfügbare Kraft, um so ein Kart zu lenken. Und wenn man nach vorne gelehnt ist, kann man sich nicht wirklich bewegen.
Nun ist das Ding hier, was geht. also muss ich hier dringend mal etwas diskutieren. Weil Formel E, hast du ja selbst gesagt, ist jetzt nicht so richtig spannend.
Ja.
Und auch nicht so richtig spektakulär.
Das lag vor allem durch am Streckenlayout, auf dieser speziellen Strecke. Sie haben.
Ja, okay, ist schwer zu überholen.
Einmal das, gewesen, andererseits haben sie auch dafür Sorge getragen, dass, wo Auslaufzonen nötig waren, auch wirklich dann genug da war. Das heißt, es wurde nie wirklich eng, obwohl ich überholt wurde. Also, sie hätten mehr überholen können, haben es aber aus irgendeinem Grund gelassen, die Fahrer. Das mag daran liegen, dass sie keine Energie verschwenden durften, weil einige Fahrer sind wirklich auch am Ende nicht ganz angekommen oder sehr knapp angekommen, zumindest 2 Fahrer. Trulli, der das ganze Rennen über ein technisches Problem hatte, ist, glaube ich, in der letzten Runde dann zumindest auf dem Display, auf dem großen Übertragungsbildschirm.
Nee, der ist auch nicht, der ist auch nicht
angekommen. Dann muss er in der letzten Runde liegen geblieben sein, weil bis zur letzten Runde habe ich ihn noch gesehen.
Ja, irgendwie in der letzten Runde ist er ausgeschieden. Irgendwie kurz davor.
Er hat einfach keinen Strom mehr. Also was das angeht, hatten sie wirklich kein Polster, mit dem sie jetzt wirklich arbeiten hätten können, weil im Kampf verbraucht man immer noch mehr Energie, als wenn man locker hinterherfährt.
Ja, das hat man auch bei Heidfeld gemerkt. Er hat ziemlich viel Strom verbraucht und das wurde ihm, glaube ich, gegen Ende wurde es ihm dann allmählich zum Verhängnis.
Ja, ja. In den letzten paar Runden hat er deutlich nachgelassen. Andererseits, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Reifenentscheidung, die sie für diese Serie getroffen haben, die richtige ist.
Das habe ich auch hier, ich habe das hier unterstrichen und mit Ausrufezeichen
also, auf dem Zettel dieses stehen. Dieses Rillenprofil wird für die Reichweite besser sein, weil es einfach weniger Haftung hat, weniger Rollreibung, Rollwiderstand. Das heißt, sie werden damit Energie sparen, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie haben auch den Vorteil, dass sie im Regen und im Trocknen dieselben Reifen benutzen können, dass sie also quasi immer Intermediates fahren.
Ja.
Allerdings befürchte ich, dass die Kurvengeschwindigkeiten dadurch eingeschränkt sind. Und gerade auf dem Tempelhofer Feld, wo wirklich überhaupt kein Grip auf dem Boden war. Also Asphalt ist generell immer schon besser als Beton. Wir hatten Beton.
Ja. Ja, es ist ja auch nur das Vorfeld gewesen, dieses Vorfeld von dem Flughafen und nicht die eigentliche Startstrecke. Ja. Ich hätte ja gerne ein Formel-1-Rennen oder was in die Richtung gehabt auf der eigentlichen Landebahn, weil die ist richtig, richtig lang.
Da könnte man, glaube ich, richtig schöne Kartrennen drauf machen, aber das ist was anderes.
Ja, also ich meine, die längsten Geraden hatte ja lange Zeit Le Mans gehabt. Bis man dann zwischendrin zwei Schikanen reingebaut hat.
War jetzt aber auch wirklich gefährlich, weil die Gruppe C-Autos mit ihren an die 400 km/h waren dann schon.
Ja, es gab irgendwie mehrere Unfälle, bei denen die Dinger abgehoben und sich mehrfach in der Luft mehrfach überschlagen haben, bevor sie überhaupt mal wieder den Boden gesehen haben. Das war schon grenzwertig.
Wobei, das ist meistens gar nicht für langen Geraden passiert, sondern ich glaube in dem Teil danach, also nach den Geraden dann. Das lag aber auch einfach daran, dass sie so wenig Abtrieb gefahren sind, weil die Gerade so lang war. Also es stimmt schon, dass sie... Nun ja.
Ja, also so variable Geometrie, halt wie heißt die Überholhilfe? Mensch, ich komme gerade nicht drauf. DRS natürlich. Dieses DRS, das wäre schon mal ganz gut insgesamt für
Autos. Ja, allerdings...
Hat's ja auch schon früher in 30er Jahren irgendwann mal gegeben, dass man da so ein variables Ding, eine Luftbremse gehabt hatte, die dann halt ausfuhr und kurz vor der Kurve halt für aerodynamischen Widerstand gesorgt hat, sodass man noch schneller bremsen konnte. Das soll wohl auch ganz gut funktioniert haben damals.
Als Sicherheitshilfe gibt es bei NASCARs ja bis heute. Also sobald die quer ins Infield kommen, klappen oben auf dem Dach quer, also in die Rutschrichtung dann die Luftbremsen aus, sodass sie sich nicht überschlagen. Das funktioniert.
Was meistens funktioniert.
Meistens funktioniert, aber es hat auch seine Grenzen. Und dazu war ja unter anderem dann auch, also für Querstabilität war dann irgendwann in der Formel 1 auch diese langen Segel bis zum Heckspoiler da. Das war ja auch für, unter anderem auch als Sicherheitsfaktor für solche Fälle. Aber ich finde die Regelung in der Formel 1 mit dem DRS nicht besonders schön, aber dazu war dann anders. Wir waren gerade noch beim Tempelhofer Vorfeld. Wie gesagt, sehr wenig Grip, weil es Beton war. Man hat zu wenig Trainings gehabt. Also sie haben nur einmal 45, einmal 30 Minuten trainieren dürfen. Was dazu führte, dass sie wahrscheinlich alle ein eher konservatives Setup gefahren sind, um sicher durchzukommen. Schätze ich mal. Also so würde ich es als Team machen, wenn ich nur nicht mal eine Stunde zum Setup machen hätte. Und
die müssen das halt auch alles an einem Tag durchprügeln.
Das ist ja im Prinzip nicht das Problem.
Das gehört ja zum Konzept.
Das ist ja im Prinzip nicht das Problem. Das ist im Kartsport ja so ähnlich. Weil am Sonntag sind keine Trainings mehr. Das Setup wird komplett an einem Tag am Samstag gemacht. Aber da dürfen wir halt auch 7x20 Minuten trainieren und man kann während der Trainings rauskommen, am Streckenrand was modifizieren und wieder rausgehen. Das liegt doch einfach daran, dass man mehr Energie verbrauchen kann, weil man schneller nachtanken kann.
Ja.
Ich finde, sie bräuchten irgendwie eine Möglichkeit, die Autos möglichst schnell wieder nachzutanken. Also wahrscheinlich das Einfachste wäre wirklich wechselbare Batteriesätze.
Ja, ich glaube, die brauchen eigentlich bloß so eine Stunde oder zum Nachladen. Haben ja auch zwei Autos.
Gut, damit könnte man schon einen Tag füllen. Sie müssten dann einfach mehr trainieren dürfen, finde ich.
Ja. Ja, insgesamt dieses Batterienachladen, das könnte man auch im Rennen machen.
Ja,
Also,
ja.
und es würde sich auch lohnen. Und zwar ernsthaft.
Was noch passieren würde, dadurch, dass sie mehr trainieren dürfen, wäre, dass deutlich mehr Gummi auf die Strecke kommt. Das heißt, sie fahren dann im Rennen nicht mehr auf dem quasi noch rohen Beton, sondern sie fahren dann schon auf dem Grip, den sie selbst den Tag überlegen durften. Das hat einen deutlichen Effekt. Auch bei den Autos noch, obwohl die auch viel, einen großen Anteil aerodynamischen Grip haben.
Ja, kennt man ja auch von der Formel 1. Die Strecken werden ja auch regelmäßig sehr viel schneller im Laufe von so einem Rennen oder von
Das
Training.
fängt im Kartsport auch schon an. Also,
Ja. Aber es gibt halt auch verdammt wenig Rahmenrennen, also richtige, gute Rahmenrennen für die Formel E. Von
Rahmenrennen gab es
daher hat man da
eigentlich,
auch nicht so richtig.
also ernstzunehmende Rahmenrennen gab es gar nicht. Also die Formula E Student ist gefahren, also die Formula Student quasi, die man so kennt mit Elektroantrieb, die sind eine Demonstrationsfahrt über eine Handvoll Runden mit 5 Wagen gefahren, von denen 3 angekommen sind. Und vor, ich glaube, was das Griplegen angeht, müssen wir von der Formula School nicht reden.
Ja.
Deswegen, im Prinzip mussten sie sämtlichen Grip, der verfügbar war, selbst legen und das innerhalb von einer Stunde. Und das mit Reifen, die nicht viel Auflagefläche haben und wahrscheinlich auch eine relativ harte Mischung. Das heißt,
Ja, die Dinger sollen auch richtig lange halten. Ich weiß gar nicht, also mindestens das ganze Wochenende,
ja,
glaube ich.
und so kommt man dann nicht, so kommt man auf keine wirklich spektakulären Kurvengeschwindigkeiten.
Ja. Ja, das andere ist dann halt die Leistung, weil im
Ja.
Rennen haben die 150 Kilowatt. Mit anderen Worten, die haben genauso viel Leistung wie ein Formel-3-Auto, sind aber 200-300 Kilo
Und
schwerer.
haben schmale Reifen. Ja.
Ja.
Also, wobei ich finde, für ein spektakuläres Rennen braucht man jetzt nicht unbedingt Geschwindigkeit oder Motorleistung. Man bräuchte einfach hohe Kurvengeschwindigkeiten und man bräuchte vor allem den Spielraum für die Fahrer, dass sie auch kämpfen können. Also sie dürfen sich keine Sorgen machen müssen, ob sie ankommen. Das ist das Problem, finde ich. Also wenn sie sich Sorgen machen müssen, ob sie ankommen, wenn sie jetzt diesen Angriff versuchen, dann lassen sie es. Weil bevor ich gar nicht ankomme, in der letzten Runde liegen bleibe, verzichte ich auf einen Platz mehr. Das ist völlig vernünftig, aber es macht den Sport jetzt nicht schöner zum Ansehen.
Ja, wirklich nicht. Es könnte natürlich helfen, wenn man halt zwischendurch Batterien nachladen könnte. Also ich sag mal, du fährst halt zwei Stopp-Strategie, ne? Fährst einmal mit dem ersten Auto, so dass die Batterie zum Teil leer ist, irgendwie nur noch ein Viertel drin oder so. Dann wechselst du das Auto, kannst das richtig
Und in
schön
der
leer
Zeit ist es nur
fahren
wieder
und
laden, ne?
dann genau. Und hast halt 20 Minuten Ladezeit oder so. Aber das reicht halt, wenn es sein muss, mal eben für 50% oder so aus. Wenn deine Batterie nicht bis ganz zum Anschlag voll laden willst, sondern so 80% reichen, dann kann das ganz schön fix gehen.
Ja, dann müsste man diese Regelung mit dem 60 Sekunden Standzeit, Mindeststandzeit wieder ändern. Weil sonst würde sich eine Zwei-Stopp-Strategie nie wirklich lohnen gegenüber einer Ein-Stopp-Strategie.
Ich hatte es mal ausgerechnet. Es machen irgendwie so 4 Sekunden pro Runde aus und es geht gerade so.
Das ist dann, es wäre riskant, aber es wäre zumindest wieder für den Zuschauer, der sich zumindest für solche Strategieentscheidungen interessiert, wieder spannend.
Genau.
Wobei das ja auch.
Vor allen Dingen, das Ganze wird ja auch noch komplexer dadurch, weil du musst ja erstmal die erste Batterie leer fahren, bevor du die irgendwie wieder aufladen kannst, ne? Und je nachdem, wann du dann zurück an die Box fährst, hast du dann einen entsprechenden Spielraum, wie viel du überhaupt wieder aufladen kannst auf die Batterie. Soll heißen, die Menge an Energie, die du bis zum Ende des Rennens zur Verfügung hast, wird halt dadurch bestimmt, wie viel du am Anfang, im ersten Stint überhaupt
Ja.
verbraucht hast, und wie viel Zeit du dann hast zum Aufladen. Und ganz am Ende hast du dann noch das Problem, dass du nicht kurz vor Schluss erst wechseln darfst, weil dann nützt dir die ganze Energie überhaupt nichts mehr. Also es wäre schon richtig schön komplex und mindestens schön zum Mitdenken und Angucken.
Ja, und man hätte wieder Man hätte zwar wieder dann quasi sinnlose Überholmanöver, die auf den Ausgang des Rennens keinen wirklichen Effekt haben, dadurch, dass Autos auf verschiedenen Strategien aneinander vorbeifahren. Es würde zwar mehr passieren auf der Strecke, aber es wäre wieder Richtung Formel 1 und Strategiekampf.
Ja.
Also,
genau, ja.
Das wäre ja im Prinzip genau die entgegenteilige Richtung, wie wir am Anfang des Gesprächs schon mal bei der Formel 3 so gut fanden. Also wenig Strategie und viel Kampf.
Ja.
Das wäre ja quasi das Gegenteil.
Ja, es ist das Gegenteil, aber es wäre trotzdem besser als das, was jetzt ist, weil es ist zurzeit einfach ziemlich langweilig. Es ist größtenteils einfach nur hinterherfahren.
Sie müssen sich jetzt eigentlich entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Ob sie wie der zweite Vorschlag gerade Richtung Formel 1 und Strategie gehen oder ob sie Richtung grundlegenderer Motorsport, was weiß ich, Formel 3 gehen und einfach das mit dem Auto wechseln irgendwann ganz sein lassen, sobald die Batterien das aushalten.
Das wollen sie auch. Also Auto wechseln, das wollen sie sein lassen irgendwann. Aber wenn man es dann auf eine halbe Stunde oder so reduziert, wie in der Formel 3, dann 2-3 Rennen am Wochenende, wäre ja in Ordnung.
Dann könnte man auch anfangen, statt dieses komischen Qualifyings, das sie hatten, mit den 4 Gruppen von jeweils 5 Fahrern, Qualifikationsrennen zu machen. Das heißt, sie würden einfach anfangen, ich weiß nicht, ob es bei der Formel 3, ob die als Qualifikationsrennen gedacht sind, aber man fängt
Nein, Formel 3, da gibt es 2 Qualis. Ich glaube 2 Qualifyings. Und das erste ist, glaube ich, ganz normal. Und das zweite Qualifying macht dann, also die schnellste Runde gilt fürs zweite Rennen und die zweitschnellste Runde gilt fürs dritte Rennen.
Ja, das beim Kartsport hatte man eine Saison lang erst so, dass eine Startreihenfolge ausgelost wurde. Nach der wird im Lauf 1 gestartet. In Lauf 2 wird nach der rückwärtigen Reihenfolge, also der rückwärtigen gelosten Reihenfolge gestartet. Und die Tageswertung und quasi das Siegerpodest, den Pokal, bekommt dann derjenige, der das dritte Rennen gewinnt. Und das wird nach den Durchschnitten der Einläufe der ersten beiden Rennen gestartet.
Ah, jo, okay. Das erklärt dann auch, wieso im letzten Formel-3-Rennen, das war der große Preis von Po, also P-A-U geschrieben, ist in Frankreich, deswegen wird es Po ausgesprochen. Und das ist ein berühmtes Rennen und den Titel dafür gibt es erst im dritten Rennen. Und ich habe mich gefragt, wieso. Aber das scheint wohl genau der Grund zu sein, dass das irgendwann mal so oder so ähnlich geregelt war, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, das
hast.
Kann sein.
Und ja, Tradition halt, nicht?
Ja, also bei uns im Kartsport hieß es dann auch einfach Präfinale 1, Präfinale 2 und Finale. Und das Finale entscheidet über den Tagessieg.
Ja, wobei ich sagen muss, Po ist eine sehr schöne Rennstrecke.
Habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir mal anschauen.
Solltest du dir anschauen. Ist einfach eine schöne, enge Strecke, leider nicht gut zum Überholen, aber die Strecke ist spektakulär. Das ist in Pyrenäen und richtig schön eng durch die Vorgärten durch.
Geil.
Die Streckencharakteristik ist durchaus so ähnlich wie in Monaco. Bloß halt nicht ganz so mondän.
Ja.
Also ohne Yachten und so, was in den Pyrenäen sowieso schwierig wäre.
Stimmt. Ja, und ich finde es schön, wenn Motorsport, der mehr Leute interessiert, wieder mehr in die Richtung gehen würde. Also weniger Strategie, weniger haushalten müssen mit was auch immer, Reifen, Treibstoff, Elektrizität und mehr einfaches, was heißt einfaches, aber mehr simpleres, bodenständiges, einfach gegeneinander Rennen fahren. Das finde ich wieder mal interessanter.
Ich finde einfach, beides hat eine Berechtigung, aber man sollte überlegen, welche Kompromisse man schließt. Das ist halt der Punkt. Ich meine, es gibt ja immer noch die WEC, ne?
Das sind einfach unterschiedliche Konzepte im Prinzip. Das eine sind Sprintrennen, das andere sind Langstreckenrennen. Und was die Formel 1 jetzt seit einigen Jahren versucht, ist so ein ganz komischer Kompromiss. Weil 2 Stunden sind kein wirkliches Langstreckenrennen, aber es sind auch kein wirkliches Sprintrennen mehr. Das heißt, man hat dann so Ansätze eines Langstreckenrennens, dadurch, dass man mit Reifen haushalten muss und mit Treibstoff. Und andererseits ist es nicht wirklich lang genug, dass es dadurch spannend wird. Also
ja, aber es ist gerade noch kurz genug, dass man sich dass man sich hinsetzen kann und das ganze Ding am Stück anschauen kann. Ja, es gibt halt diese WEC, diese World Endurance genau. Championship. Und ja, erstens, die Autos dort sind geil. Ja. Im Gegensatz zur Formel 1.
Ja, das ist auch so ein Faktor, der einfach bei der Formel 1 einfach fehlt. Dieses das Auto sehen und hören ist gar nicht mal so wichtig. Das Auto sehen und sich denken, wie kann man das fahren? Dieses ja. beeindruckt sein von der Leistung des Fahrers. Das fehlt langsam.
Ja, also WEC, wenn man sich diese Prototypen anguckt, die sind einfach geil.
Ja, ja.
Die haben ihre 1400 PS oder so. Der größte Teil davon ist elektrisch, weil die einfach zwischendurch auf der Strecke das Ganze aufladen über Kondensatoren und dann wird die Energie einfach von den Kondensatoren abgerufen. Die Motoren können viel effizienter laufen dadurch, weil sie halt nicht unbedingt die Räder antreiben müssen, sondern halt mit schön konstanter, hoher Drehzahl im optimalen Bereich einfach die Batterie oder die Kondensatoren aufladen. Ja, und plötzlich geht dann halt richtig was.
Genau.
Was du in der Formel 1 so gar nicht hast.
Ja, die Formel 1 hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Also das Nachtankverbot finde ich im Prinzip gut, weil man dann halt dieses Gewichtsspiel zwischendurch weg hat. Das heißt, man kann sich nicht 2 Sekunden länger in die Box stellen und dafür nachher 10 Runden länger fahren. Das ist
Ansichtssache. Also wie gesagt, du willst halt Sprintrennen haben oder mehr einen Sprintrennen-Charakter haben. Und wenn du sagst, du willst eher den Charakter von Strategie gut. haben, dann muss ich sagen, also, und das ist mein Ansatz für die Formel 1 eher, ne? Also das ist so das, was ich zumindest zu der Zeit erlebt habe, als ich angefangen habe, Formel 1 zu gucken. Da war halt noch alles mit Nachdenken und allem Möglichen.
Ja, ich das sind auch meine frühesten Erinnerungen, ja. No.
Ja. Und das war halt. Ja, das ist halt mehr oder weniger das, was ich gerne hätte.
Ja, ich habe mir.
Aber wie gesagt, das ist halt eine philosophische Frage und man muss sie in die eine oder in die andere Richtung beantworten und zurzeit tut man das halt gar nicht.
Dann sollten sie aber auch die Formel 1 wieder länger machen. Also dann sollten sie vielleicht das Zeitlimit von 2 auf 3 Stunden setzen. Weil ab 3 Stunden fängt es dann an, auch wieder interessanter zu werden, was das angeht. Weil im Moment ist es ja so, dass die Reifen Sprintreifen sind. Die Taktik aber Langstreckentaktik ist. Das heißt, sie fahren irgendwie auf viel zu weichen Reifen, die nichts aushalten, weil sie nur für Qualifying-Runden gedacht sind. Rennen, die aber Distanzen von Langstreckenrennen im Prinzip haben. Das ist, glaube ich, der aktuelle Fehler. Sie müssten jetzt entweder die Rennen halb so lang machen und die Reifen so lassen, oder sie müssten die Rennen so lassen und die Reifen härter und stabiler machen.
Oder man macht halt einfach beides. Man fängt mit einem Sprintrennen am Samstag an.
Das wäre natürlich geil, ja.
Und macht ein richtig langes Rennen dann halt am Sonntag. Das wäre eigentlich so das Optimum. Schön, ja. Der optimale Kompromiss.
Ja. Was aber auch so ist, ist, die Autos sind mittlerweile so, dass sie kaum noch, also den wenigsten Teil des Rennens fährt so ein Formel-1-Fahrer am Limit, das er hat. Wenn man sich wieder die World Endurance Championship anguckt, die fahren im Prinzip durchgehend Qualifying-Runden, oder? Also es wird...
Das Problem ist, die fahren 6 Stunden und ich gucke mir das selten wirklich ernsthaft lange an.
Also wenn man sich dann quasi Le Mans oder sowas anguckt, die 24 Stunden, es gibt kaum Phasen im Rennen, wo irgendwem freiwillig Zeit schenkt oder versucht, seinen Vorsprung einfach nur zu halten. Es fahren immer alle so schnell sie gerade können.
Ja, klar, weil du fährst halt deine 6 Stunden und irgendwann, auch wenn du eine Runde zurückliegst, kannst du das halt irgendwann noch aufholen, genau. Wenn du jede Runde ein paar Sekunden einsparst.
Richtig. Und jetzt zum Beispiel bei der Formel 1, am Wochenende war es ja wieder so, dass Lewis Hamilton im Prinzip die ganze Zeit seinen Vorsprung nur verwaltet hat. Und er wird sich...
Und dann hat er sich beschwert, dass er nicht überholen kann.
Ich dachte auch und so, wo sind wir denn hier? It's impossible to pass. Was? Sag mal, wofür wirst du bezahlt? So. Er hat sich so einen Vertrag besorgt mit so unfassbar viel Geld und das Nächste, was er macht, ist sich beschweren, er kann nicht überholen.
Ja, andere versuchen es mindestens. Also egal was, ich meine, man hat es ja bei Verstappen nicht nur gesehen.
Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es ein Überholversuch war, aber erstmal weiterhin.
Ja, gut, okay, er hatte sie irgendwie bloß kurz ausgeschert.
Er hat sich schlicht verbremst, glaube ich einfach. Das mehr nicht.
Ja, das kann sein.
Aber zum Beispiel Ricardo oder Alonso haben beide ihre Überholmanöver gemacht. Also man kann in Monaco überholen. Es ist nicht unmöglich, wie er behauptet hat. Und es ist schon.
Ja, vor allen Dingen Ricardo in relativ schlechtem Auto. Ja. Frisch halt, mit frischen Reifen, hat das gemacht.
Die hatte Hamilton ja auch, das ärgert mich ja so. Er hatte das überlegene Auto. Er hatte neue, weiche Reifen. Vettel hatte, glaube ich, harte alte, oder?
Ja,
also,
ich glaube.
Er hätte bestimmt 3 oder 4 Sekunden pro Runde schneller fahren können. Bei einem Kartrennen, unter den Voraussetzungen, wenn ich von der Strecke gekommen wäre und Dritter geblieben wäre, nach so einer Aktion, und meinem Vater gesagt hätte, es war unmöglich zu überholen, dann hätte er 3 Tage nicht mit mir geredet.
Und zu zwar zu Recht vielleicht.
Weil es geht immer irgendwie. Ja. Es ist nicht unmöglich. Auch ein Vettel überholen ist irgendwie möglich. Es muss möglich sein. Also,
ja, vor allen Dingen, weil der Ferrari nun mal schlichtweg langsamer ist.
Ja, ganz einfach. Es ist so. Wenn er das über Rosberg gesagt hätte, okay, das kann ich verstehen, weil es ist A, sein Teamkollege, da will man nicht unbedingt reinfahren. B, hat er auch ein vergleichbares Auto. Aber bei einem Ferrari gibt es eigentlich keine Ausrede. So richtig.
Ja, vor allen Dingen Vettel hatte einen Funkspruch abgeliefert. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen irgendwie mit ausgestrahlt wurde, dass es ist wie Schwimmen mit Gewichten.
Ja, aber da ging es ja im Prinzip um, das galt ja für alle Fahrer, das ging ja um die Pace des Pace Cars, also des Safety Cars. Da meinte er quasi, das Safety Car fährt so langsam, dass sie die Reifen und die Bremsen nicht auf Temperatur halten können. Und dass daher die Autos völlig fast nicht mehr fahrbar sein werden beim Restart. Also er meinte, wir werden beim Restart ein Problem kriegen, weil unsere Reifen und Bremsen so kalt sind, weil das Pace Car so langsam ist.
Jo. Ja, aber das war ja für ihn im Prinzip schlimmer als für Hamilton, weil mit weichen neuen Reifen kommst du halt schneller
natürlich
auf Temperatur.
Und du hast grundsätzlich schon ein ganz anderes Grip-Niveau, ja. Wobei, dass Vettel diesen Vorwurf macht, ich kann es Bernd Meiner nicht verübeln, weil er hatte, glaube ich, das Auto mit Abstand schlechtesten Grip von den Leuten, die da gerade gefahren sind. Also,
ja, höchstwahrscheinlich.
Also, wenn einer immer am Limit fährt, dann ist das Bernd Mailänder. Ja.
Ja, und bewundernswerterweise ist er, ich glaube, einmal ist er abgeflogen, glaube ich.
Das passiert selten, ne? Und er sieht immer so langsam aus, aber ich glaube, da Beifahrer sein ist auch schon nicht einfach. Also.
Ja, was das ich immer ganz lustig finde, ist ja, dass man durch Formel 1 jetzt sagt, oh, wir müssen Sprit sparen. Ich finde das, oder auch in der Formel E ist genau derselbe
Formel
Spaß.
E, da geht es ja gar nicht so sehr um Sprit sparen, da geht es ja eigentlich nur um das komplett andere Konzept. Da geht es dann ja nicht, darum geht es dann ja auch nicht darum.
Ja, aber man behauptet ja, wir sparen hier Energie und wir sind hier etwas umweltfreundlicher als der Rest. Aber ich habe mich mal hingesetzt und habe ausgerechnet, wie viel Sprit die Formel 1 so verbraucht.
Ne?
Freies Rennen ist ungefähr so viel wie ein normales Rennen, was die an Runden fahren. Also fahren die am Wochenende ungefähr so viel wie 2 Rennen. Und ja, jetzt hast du 20 Autos. Ungefähr. Manchen Saisons sind es mehr.
Moment, kannst du 19 nicht rechnen, weil einer der McLaren kommt immer nicht an.
Ja, und du hast ungefähr 20 Rennen und dann gleicht sich das wieder aus, weil eigentlich sind es, glaube ich, ein paar weniger.
Dieses Jahr, ja. Also, oder ja, es wären 20 gewesen und dann war Deutschland doch nicht.
Ja, früher waren es mal 14 oder so. Also du hast ungefähr 20 Autos, du hast ungefähr 20 Rennen und hast 2 Renndistanzen.
200 Kilo Sprit.
Genau. So, kann man jetzt ausrechnen, 20 mal 20 mal 100 mal 2 sind dann ungefähr 80 Tonnen. Und dazu kommen noch 15.000, dazu kommen noch 15.000 Testkilometer pro Team.
Mhm.
Du hast 10 Teams. Jedes Team verbraucht ungefähr 5 Tonnen Treibstoff, macht dann zusammen 50 Tonnen.
Ja.
Und dann hast du 130 Tonnen.
Treibstoff für nur die Autos, ja. Wenn man die Logistik wegrechnet, aber naja.
Ja, das, da will ich gerade zukommen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel Sprit die Motoren auf dem Teststand und im Stand so verbrauchen, logischerweise. Aber jetzt mal so.
Einfach nur, wenn es nur um die fahrenden Autos geht, ja.
Genau, ja. Ne, so im Jahr 130 Tonnen. Ein Flugzeug, ein großes Langstreckenflugzeug, in das nicht die Teams alle reinpassen von Personal her, in das auch keine 20 Autos und das ganze Equipment reinpassen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Flugzeuge die brauchen, um das alles zu verstauen.
Pro Team ist im Moment ungefähr so ein größeres Flugzeug, also so Richtung 747 pro Team einmal. Fast.
Echt?
Also
wow.
McLaren hatte von London Heathrow irgendwann mal diese Saison einen eigenen A300, weiß ich nicht. Also Etihad, glaube ich, von denen einen größeren. Ich weiß nicht, ob es A380 war, aber die Richtung fast. Also groß. Wahrscheinlich aber entsprechend Luxus, also es wäre nicht nötig gewesen, weil sie machen es halt.
Okay, gut. Ja, aber gucken wir uns einfach nur ein so ein Flugzeug an. Vollgetankt macht das mal eben 100 Tonnen Sprit aus.
Nicht schlecht.
Wenn du von Europa aus zum Saisonstart nach Australien fliegen willst, geht dir da auf der Hälfte der Strecke schon der Sprit aus.
Oh Mann, ey. Ja, es ist...
So heißen, das eine Flugzeug nach Australien zu bringen, nur von McLaren, braucht mehr Sprit, als die ganze Formel 1 in der ganzen Saison verbraucht. Und ich habe gehört, die haben es auch zurückgeschafft. Nach Europa, von Australien.
Nochmal irgendwie zehnmal um die Welt und dann zurück nach Europa. Ja, ja.
Ja, 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 also, ne? Also, dieses ganze Spritsparen, oh, wir müssen was für die Umwelt tun, das ist so lächerlich, dass man es gar nicht lächerlich genug machen kann.
Ja, das stimmt. Also,
Die sollen Motoren benutzen, die ordentlich was herbringen und fertig. Und dann lieber überlegen, wie man an der Logistik irgendwie was sparen kann, dass man die Rennen möglichst nah aneinander legt, dass man überlegt, wie man die Logistik von vornherein irgendwie möglichst ohne Flugzeuge hinkriegt und Ähnliches halt.
Ja, ich find's im Prinzip geht es dabei um den Technologieansatz. Also es geht darum, die Formel-1-Leistung, die Leistung eines Formel-1-Autos mit einem Hybridmotor hinzukriegen, und mit einer Technologie, also mit einer Antriebstechnologie, die jetzt für den Verbraucher auf der Straße weniger Sprit verbrauchen würde. Ich glaube, das ist der Hintergedanke dahinter. Es geht gar nicht so sehr darum, die Formel 1 an sich spritsparend zu machen. Also die Formel 1 als Projekt spritsparend zu machen, ist, glaube ich, gar nicht der Ansatz oder der Anspruch, sondern es geht, glaube ich, darum, die Autos, die Technik in den Autos moderner und spritsparender zu machen. Ich glaube, das ist eher der Hintergedanke.
Ja, das könnte ich ja auch verstehen, aber der Punkt ist, die sind nicht wirklich erfolgreich dabei, wie man ja an der WEC sieht.
Ja, das ist das andere.
Wenn man so einen LMP1-Prototypen sieht, der ist geil und ein Formel-1-Auto ist ein Scheißdreck dagegen. Ja. Und die Technik, die dort benutzen, ist primitiv.
Das stimmt.
Letzten Endes.
In der primitiven Technik sind dann wieder die Punkte, an denen die Technik gecapped wird, damit es nicht so teuer wird. Es ist so...
Ja. Genau.
Sie wissen nicht, was sie wollen. Das ist uns jetzt schon mehrfach aufgefallen. Sie wissen nicht, ob sie Sprint- oder Langstreckenrennen wollen. Sie wissen nicht, ob sie Zukunftstechnologie oder Budgetdeckel wollen. Das widerspricht sich ja auch, ob du moderne Technik haben willst oder limitierte Geldmittel. Ja. Weil moderne Technik ist halt einfach teuer und Technik entwickeln ist teuer. Ich glaube, sie können sich nicht entscheiden, in welche Richtung sie gehen sollen an vielen Punkten.
Ja, also wenn ich das entscheiden dürfte und ich habe eine etwas andere Philosophie als Zuschauer als du, dann würde ich halt sagen, okay, nehmt irgendeinen schönen Rennmotor von der Stange, irgendeinen, der an möglichst vielen Rennen irgendwie benutzt wird, in möglichst vielen Serien und züchtet den richtig schön hoch. Macht einen primitiven Motor, damit das ganze Ding schön billig ist und das
hält.
Benutzt man dann. Und
ja,
hält.
Kein Problem, da könnte ich mit leben.
Und fertig.
Fertig, verstanden.
Ja, gut, klar, dann ist es nicht mehr unbedingt die absolute Hightech-Serie, aber es ist halt eine ordentliche Rennserie erstmal. Und wenn man dann daneben noch eine Hightech-Serie haben will, naja gut, erstens, man hat die WEC und zweitens, man könnte genauso gut noch eine zweite Formel 1 machen.
Natürlich.
Irgendwie Formel 1A oder so, ne? Formel 1 Advanced oder so.
Ja, man könnte die auch dann zusammen starten lassen, wenn sie auf ein ähnliches Niveau rauskommen im Prinzip. Also auf ein ähnliches Leistungsniveau.
Ja, na, das wäre dann schon richtig geil.
Das wäre quasi der direkte Vergleich. Und ja. Ich habe da auch gar nichts gegen. Also ich finde das Konzept nicht schlecht. Was mich nur, was mein Einwand dann wäre bei solchen Stangenmotoren wieder ist, dass das nicht unbedingt gut fürs, also es würde das Budget gleich Leistung ist, nicht ändern. Es würde das Problem nicht lösen, dass es teuer wäre. Weil
ja, okay, das hast du ja vorhin erklärt mit den Kartmotoren, wo dann ausgesucht wird. Ah, okay, da habe ich nicht sehr lange drüber nachgedacht.
Da müsste man die Motoren halt, es gibt Kartserien, da werden die Motoren zentral ausgegeben. Das heißt, der Veranstalter bringt einen riesigen Wagen voller Motoren mit und die werden dann verlost und nachher wieder eingesammelt. Das wäre ein Ansatz, zum Beispiel, so als Idee.
Das erinnert mich an die Idee, die ich früher mal hatte, dass man Formel 1 macht wie beim Stabhochspringen oder beim Speerwerfen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, beim Speerwerfen.
Ich kenne mich nicht aus mit sowas.
Ja, ist ja auch scheißegal. Es geht darum, dass die Sportgeräte in die Mitte gestellt werden und jeder darf sich aussuchen. Ne? Dass sich jeder selbst das Auto aussuchen darf, mit dem er dann fährt. Beziehungsweise,
oder dass das die Auto gar nicht bedingt, aber den Motor allein würde ja schon reichen, zum Beispiel.
Ja, ja, oder wie wäre es, wenn man einfach Fahrer und Auto trennt? So heißen, die Hersteller bringen das Auto zum Rennen und die Fahrer bringen sich selbst zum Rennen und dann, dann wird zugelost einfach. Wenn es sein muss, vorher schon.
Meinetwegen wird vor der Saison zugelost.
Das genau.
Das hat mein Vater, also die Idee, wir haben auch schon oft über sowas geredet, weil uns beide das annervt mit der Formel 1 aktuell. Sein Ansatz war, dass quasi die Fahrer zentral bezahlt und angestellt sind von der FIA. Das heißt, die Fahrer sind quasi in dem Fahrerverein von der FIA oder meinetwegen in ihrer Fahrergewerkschaft und nicht mehr direkt von den beiden Teams angestellt.
Jo.
Das heißt, die Teams können sich auch nicht mehr wirklich aussuchen, wen sie haben wollen. Das würde solche Probleme lösen, wie das Red Bull irgendwie, wen sie wollen, mitbringt. Man hätte wieder quasi Auslosung, also oder Fahrer nach Talent im Prinzip, weil man nicht mehr sich mit Geld einkaufen könnte. Und vor allem könnten die Fahrer auch klare Worte über ihre Autos sagen, in Interviews und so weiter. Das ist im Moment ja auch so.
Und das würde auch viel mehr Werbung bedeuten für die Hersteller.
Richtig.
Ja, wenn dann alle Fahrer sagen, ja, der Renault-Motor ist die totale Katastrophe,
ist scheiße.
Absolute Scheiße, dann werden die sich bemühen, dass sie das vielleicht doch ein bisschen schneller ändern.
Ich bin mir nämlich ganz sicher, Fernando Alonso und Jenson Button sind privat gar nicht so zufrieden mit Honda wie in Interviews. Um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das ist vorstellbar.
Selbiges gilt natürlich für alle, die Renault-Motoren fahren. Abgesehen von Lotus, die kriegen die irgendwie zum Laufen. Aber
ja. Also, wobei ich sagen muss, der Honda sieht mindestens gut aus. Das macht ihn nicht zuverlässiger, aber er ist die ganze Saison über jetzt schon schneller geworden. Und irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die hatten einfach nicht genug Zeit gehabt, sich vorzubereiten und
andererseits
vielleicht nicht genug Energie da reingesteckt, jetzt wegen der einen Saison das Auto nach den alten Regeln aufzubauen, weil wird ja eh alles neu.
Ja, wobei zum Beispiel Ferrari fährt auch im Wesentlichen noch das Chassis von letztem Jahr mit einigen Modifikationen auf das neue Reglement. Und Marussia zum Beispiel hatten ja bis 2 Wochen vor Saisonstart überhaupt kein Auto.
Ja.
Und von beiden Teams kommen eigentlich immer beide an.
Ja, aber Honda ist halt neu, muss ich erst noch einspielen.
Ja, es wird sich zeigen, wie lange sie aushalten damit. Weil wir hatten es ja auch schon oft, dass Teams einsteigen, dann 2 Jahre lang keinen Erfolg sich einstellt und sie dann wieder gehen.
Ja, British American Racing, ne?
Das war ja auch Honda.
Ach du Scheiße.
Also zumindest zwischendurch. Am Anfang war es BAR Supertech, glaube ich, oder so.
Ja, ja.
Und dann kam irgendwann Honda wieder in die Formel 1 oder wieder, ich weiß gar nicht, dann gab es BAR Honda. Das wurde dann irgendwann nur zu Honda und das wurde dann für 1 Dollar und ganz viel Schuldenübernahme zu Brawn GP und wurde Weltmeister. Mit Mercedes-Motor dann.
Ja, dabei wollte er eigentlich, BRR ist damals angetreten mit dem Versprechen, wir siegen von Anfang an und sind dann ganz hinten mitgefahren.
Nee, ganz hinten nicht. Damals gab es nämlich noch Minardi.
Ich glaube, teilweise waren sie noch hinter Minardi.
Das muss man aber auch erstmal schaffen.
Muss man schaffen, ja.
Irgendein Ingenieur hat mal gesagt, es ist schwieriger, mit Minardi einen einzigen WM-Punkt zu holen, als mit Ferrari eine ganze Weltmeisterschaft. Also,
naja. Ja, ich fand es schade, dass über diese Teams so wenig berichtet wurde, weil...
Das ist ja auch beim Rascher schade.
Ja, weil also die kämpfen wirklich.
Ja.
Und offensichtlich, also ich meine, die treten jedes Mal an.
Die geben nicht auf, das ist das Beeindruckende daran.
Alleine diese Tatsache sollte einem sagen, die Leute machen richtig gute Arbeit.
Und die machen das vor allem auch aus, die machen das nicht für das Geld, sondern oder für den Ruhm, sondern die machen das aus Begeisterung irgendwie. Sondern weil,
ja, irgendwie scheint da wirklich sowas wie Begeisterung zu sein und der ganze Zynismus und so weiter ist da wohl nicht. Offensichtlich machen sie das, weil sie gerne Rennen fahren.
Ja, weil aus Geldgeilheit bist du nicht Ingenieur bei Marussia.
Nein.
Nee. Vielleicht, weil du denkst, wenn du da was Gutes leistest, da fällt es auf, wenn du was Gutes leistest bei solchen Teams. Weil wenn so ein Team dann plötzlich mit wenig Geld und wenig Mitteln trotzdem ein relativ konkurrenzfähiges Auto baut.
Was ja schon vorgekommen ist.
Also ja, sicherlich.
Ich erinnere mich da an Arrows, als Damon Hill irgendwie nochmal sein Comeback gegeben hatte und ja, ist zu Arrows gegangen und der hat einen zweiten Platz geschafft.
Ja, oder...
Und die Stewards, weil es gab irgendwann mal ein Team namens Stewards und
ja.
Ich weiß nicht,
ich erinnere mich dunkel,
wem die geworden sind, egal. Plötzlich standen die dann irgendwie auf dem vierten Platz, irgendwie die ganze Saison ganz weit vorne. Das war diese Saison, als die gerade angefangen hatten, diese komischen Flügel vorne neben Cockpit.
Ach ja, ja, ja.
Ja, ja, da waren die eine der ersten davon. Und ja.
Solche Ideen dann immer. Oder auch bei Brown GP war es ja dann der Doppeldiffusor, von dem ich bis heute nicht ganz verstehe, wie er funktioniert, der dann irgendwann im nächsten Jahr verboten wurde.
Ja. Red Bull war ja auch irgendwie, dass die Aerodynamik mit dem Abgas reguliert haben.
Und auch die flexiblen Flügel, glaube ich, ne? Die sehr flexiblen bei Red Bull eine Zeit lang, die dann auch verboten wurden.
Ha, ja.
Hatten die, glaube ich, auch. Ja, solche Ideen sind es eben dann, ne? Und solche Risiken gehen nur kleine Teams ein, zumindest als erste.
Naja, Moment. Ja. Also Mercedes hat ja als erste diese Turbine, irgendwas war das.
Der F-Schacht oder was war das?
Nee, die haben doch die Turbine, mit der sie den Strom erzeugen, irgendwie etwas effizienter verbaut.
Ich weiß es nicht mehr.
Es war jedenfalls eine verdammt gute Idee gewesen, was sie da gehabt hatten. Und damit ist das Ding schon seit dem letzten Jahr halt viel schneller als alle anderen. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Ich dachte, ich hätte es noch im Kopf, ja. Ich könnte es jetzt erklären, aber ist nicht mehr.
Es fällt mir nicht wirklich auf, weil ich weiß es auch nicht so genau. Aber es ist... Bei kleinen Teams fällt es halt noch viel mehr auf. Wenn so ein kleines Team, bei Mercedes ist es keine mögliche Überraschung, dass sie Weltmeister werden. Aber wenn so ein kleines Team wie Marussia, wenn die es jetzt hinkriegen würden, über nächsten Winter plötzlich nicht mehr immer Letzter zu sein, sondern plötzlich mal Punkte holen würden.
Ja.
Wenn auch nur ein oder zwei Mal, keine Ahnung, wenn sie mal Zehnter werden würden oder Zwölfter.
Ja.
Das wäre ein riesiger Schritt nach vorne. Wenn Ferrari aus der jetzigen Position über den Winter ein Auto baut, das Weltmeister werden kann, ist das nicht so ein Sprung. Dann sind sie vom zweiten auf den ersten gekommen oder so.
Jo.
Aber vom zehnten auf den sechsten ist mehr als vom zweiten auf den ersten.
Ja, definitiv.
Und deswegen fällt es bei solchen kleinen Teams viel mehr auf, wenn man plötzlich gute Ideen hat und das mit wenig Mitteln.
Ja, gut. Ich würde vorschlagen, wir beenden das hier.
Ja, okay. Wir sind auch schon über der angepeilten Zeit, ein bisschen.
Ja, ich habe ja gesagt, wenn es länger wird, dann bin ich verpeilt. Es hat jetzt nicht 30 Minuten gedauert, sondern 77. Naja, leicht daneben.
Rundungsfehler,
genau. Es wird sicherlich früher oder später nochmal was zu besprechen geben.
Und dann bestimmt auch wieder anders abschweifen, weil so richtig am Thema geblieben bin ich ja nicht. Entschuldigung.
Ja, das ist aber völlig in Ordnung.
Na gut.
ich muss das ganze Chaos schneiden. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das anstelle und wie lange das dauern wird. Die meisten Leute sagen ungefähr 4-mal so lang wie die Gesprächszeit.
Eieiei.
Ja, okay.
Was die Zeit.
Ja, ich werde es mal anschauen. Okay, ich bedanke mich jedenfalls.
Ebenso.
Ja, schön, dich gesprochen zu haben.
Kann ich dazu geben?
Ist ja seit... Wir haben bis jetzt nur gechattet und uns auf Twitter unterhalten.
So ungefähr, ja.
Richtig. Nie irgendwie einen längeren Satz als 140 Zeichen gewechselt.
Das ist anstrengend, ja. Es ist schwierig, sich auszudrücken.
Ja, aber ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. Wenn ich dieses Gespräch und die Twitter-Gespräche vergleiche, man sollte meinen, dass Twitter einen sehr viel stärker einschränkt, als es das tatsächlich tut.
Ja, es liegt wahrscheinlich aber auch eher daran, dass wir ähnliche Themen haben und ähnliche Voraussetzungen. Da sind Missverständnisse dann nicht mehr so häufig, wie wenn man mit völlig Themenfremden aufeinander trifft.
Ja, sicherlich. Kommunikation ist immer eine Frage dessen, was man ohnehin schon weiß. Und das ist die Magie bei Twitter sozusagen. In 140 Zeichen kann man nur Dinge ausdrücken, von denen der andere sowieso schon so gut wie alles weiß, und man setzt dann halt nur einen Akzent und sagt dann, okay, ja, aber diesmal mit dem und dem zusammen, und dann kann der andere, wenn er den Tweet sieht, überlegen, oh ja, das und das zusammen, das ist genial, guter Tweet und so weiter.
Genau. Ich fand es aber auch sehr angenehm, mal dieselben Themen ohne Einschränkungen besprechen zu können.
Ja. Auch wenn es leichter ist, als man denken sollte, das trotzdem irgendwie auf Twitter noch so hinzukriegen, ist das ja doch schon sehr viel entspannter.
Das stimmt. Ja. Führt aber auch zu Überlänge. Nun denn, um es nicht noch schlimmer zu machen, schönen Abend noch.
Dir auch. Schönen Abend. Ciao.
Tschüss.